Lasst uns mit einem Gebet beginnen. Jesus, du hast einen jeden von uns zur Heiligkeit berufen. Du hast dieses Leben in uns schon begonnen und schenkst uns täglich neue Gaben durch deinen Heiligen Geist zum Wachstum. Gib, dass wir diese Gaben auch recht gebrauchen, dass sie in deiner Kirche immer mehr wirksam werden, dass das Reich Gottes sich auch hier, wenn auch unsichtbar, aufbaut in den Herzen der Menschen. Und gib, dass wir auch den Mut haben, Zeugnis zu geben von dem, was uns als Hoffnung erfüllt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, lieber Bruder, liebe Radio Horeb Familie, wir haben heute Morgen einen Blick auf die Konstitution Lumen Gentium, die dogmatische Konstitution über die Kirche geworfen und haben betrachtet, wie wir dazu berufen sind, Christus in seiner vollendeten Gestalt darzustellen. Und dazu brauchen wir einander und dazu sind wir berufen als Kirche in dieser wunderbaren organischen Einheit, deren Lebensmitte Christus selber ist, weil er das Haupt ist und alles durch seinen Geist zueinander bindet. Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen, ist aber natürlich auch die Berufung eines jeden Einzelnen als Individuum. So kommt also auch diese dogmatische Konstitution über die Kirche auf die Ordensleute zu sprechen. Welche besondere Bedeutung und Rolle haben sie in der Kirche? Welche Berufung ist ihnen zugedacht? Da heißt es in Lumen Gentium 43, die evangelischen Räte der gottgeweihten Keuschheit, der Armut und des Gehorsams sind in Wort und Beispiel des Herrn begründet und eine göttliche Gabe, welche die Kirche von ihrem Herrn empfangen hat und in seiner Gnade immer bewahrt. Damit will gesagt sein, dass also diese in den drei Gelübden sich ereignende Christus-Nachfolge eine besondere Form der Nachahmung Christi ist. Wobei das Wort Nachahmung oder Imitatio lateinisch nicht verstanden werden darf im Sinne einer bloßen Imitation, sondern im Sinne einer Christusverwirklichung in einem Getauften, die in dieser besonderen Weise zutage tritt, wie Jesus es in seinem Leben verwirklicht hat. Also er in uns, nicht er dort vorne und wir dort hinten. Also auch das Wort Christus Nachfolge kann missverständlich sein, wenn man es so versteht, dass er mit den 7 Meilenstiefeln uns vorausgeht und wir mit unseren kleinen Trippelschritten versuchen hinterherzugehen. Wir werden ihn nie erreichen, weil er einfach zu groß ist für uns. Das Maß Christi kann keiner von uns aus eigener Kraft erfüllen. Es geht eben nur, indem er in uns sich verwirklichen kann, dass wir es ihm gestatten, in uns mehr Gestalt anzunehmen. Dann ist also Nachfolge Christi nichts anderes, als dass wir ihm die Möglichkeit bieten, uns zu gebrauchen, als seine neue Verleiblichung in dieser Welt durch das Geheimnis der Kirche, an dem wir selber als Glieder teilhaben dürfen. So ungefähr müsste man das vielleicht verstehen. Also wie gesagt, diese drei evangelischen Räte, sie heißen ja deshalb evangelische Räte, weil sie dem Evangelium entnommen sind und evangeliumsgemäß sind, nicht weil sie in der evangelischen Kirche etwa gelebt werden. Da sind sie allerdings rarer vertreten, sondern wie gesagt, sie entsprechen dem Evangelium und einer bestimmten Lebensform, die Christus mit in diese Welt hineingebracht hat. Sie sind also nicht irgendwie eine Extravaganz der Kirche, die später vielleicht von irgendwelchen Menschen, die es besonders radikal meinten, erfunden worden seien, sondern sie sind von Christus in diese Welt hineingetragen worden und sind natürlich nichts anderes als ein Hinweis auf eine Wirklichkeit, die größer, schöner, gewaltiger ist, als unsere Vorstellungskraft reicht. Deswegen haben sie zeichenhaften Bedeutung. Wir kommen da gleich noch einmal drauf zu sprechen. Das Konzil legt in dieser Konstitution Wert darauf zu sagen, ein derartiger Stand ist kein Zwischenstand zwischen Kleriker und Laien. Vielmehr werden in beiden Gruppen Christgläubige von Gott zu dieser Lebensweise berufen. Deswegen gibt es also Priester, die einem Ordensstand angehören, Laien, die einem Ordensstand zugehören. Also es ist kein Zwischenstand zwischen den beiden, sondern es ist eine Vervollkommnung oder es ist eine Ausfaltung einer Wirklichkeit, die in der Taufe grundgelegt ist. Die Taufe ist das Sakrament der Christusübereignung. Also, wenn es zum Beispiel in den Psalmen oft heißt, deine Gelübde will ich erfüllen, dann wird mir klar, dass das letztlich auf die Taufe hin gesprochen ist. Die Taufe ist zunächst einmal ein Gelübde, das Gott macht an uns. Das heißt, er übernimmt die Garantie über mein Leben. Die Taufe ist zugleich aber auch ein Gelübde, das vom Menschen her an Gott gemacht wird. Nehmen wir zunächst einmal den erwachsenen Christen. Er übergibt sein Leben ganz an Christus. Die Taufe ist ja die Einverleibung in Christus. Nicht bloß ein bürgerlich-rechtlicher Akt, in dem ich sage, ich werde hiermit Mitglied einer steuerzahlenden, kirchensteuerzahlenden Gemeinschaft und damit bin ich jetzt integriert in diesen Verein. Das ist zu wenig. Die Taufe ist ein Sakrament. Sie ist etwas ganz göttlich Wirksames, Einverleibung in Christus. Christus lebt von da an in mir. Ich habe das einmal bei einer Taufgemeinschaft, die sehr gläubig war, habe ich das einmal so dokumentiert, dass ich sagte, schaut einmal, dieses kleine, jetzt getaufte Baby ist jetzt ein Tabernakel Gottes. Christus wohnt in ihm. Und deswegen habe ich den Segen am Schluss mit dem kleinen Baby gegeben, sodass die Leute spürten, ja, hier ist Christus in diesem kleinen Kind jetzt gegenwärtig. Es ist ein übereignetes. Ich habe einmal erlebt, dass ein etwa 22, 23-jährige junge Frau ins Kloster eingetreten ist, in einen Karmelorden. Und die Eltern waren untröstlich. Wie kann unsere Tochter in ein solch altmodisches, mittelalterliches Kloster eintreten? Was haben wir eigentlich nur falsch gemacht? Und dann kam sie zu mir, weil sie in mir einen Verursacher vermuteten. Denn dieses Mädchen gehörte mal zu meinem Jugendgebetskreis. Und fragten, ja, was sollen wir denn machen? Unser Kind ist ins Kloster eingetreten. Dann habe ich die Eltern gefragt, sagen Sie mal, was haben Sie denn damals gemacht, als Ihr Kind geboren war? Ja, wie meinen Sie das? Ja, Sie haben doch irgendeinen religiösen Akt an Ihrem Kind vollziehen lassen. Ja, wir haben es taufen lassen. Das sehen Sie, sage ich. Genau das ist es gewesen. Wissen Sie, was Sie in der Taufe getan haben als Eltern? Sie haben Ihre Tochter an Christus übereignet. Und nun ist es die Tochter volljährig und macht genau von dem Gebrauch, was Sie schon einmal getan haben. Sie sind schuld daran. Da ist den Eltern erst einmal klar geworden, dass Taufe einfach mehr ist als irgend so ein äußeres Geschehen, sondern wirklich eine Übereignung an Christus. Das heißt, wenn wir also im Psalm beten, meine Gelübde will ich erfüllen, dann meine ich doch nichts anderes. Ich will der Taufe gemäß leben. Die Taufe ist die totale Übereignung an Christus. Natürlich ist das nicht in diesem einen Akt getan. Immer wieder muss die Taufe erneuert werden. Diese Übereignung muss immer wieder neu bejaht werden. Deswegen wird zum Beispiel in der Osternacht die Taufe erneuert, mit den Erstkommunikanten die Taufe erneuert, mit den Firmlingen die Taufe erneuert. Das sollte immer mal gemacht werden. Jedes Mal, wenn wir einen Gottesdienstraum betreten und nehmen das geweihte Wasser, erneuern wir doch unsere Taufe. Ich will ganz dein sein. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Das ist doch darin zum Ausdruck gebracht. So genauso wie die Ordensleute ihre Profess immer wieder erneuern sollten und auch tun. Weil einfach das, was man einmal gesagt hat, ja leicht auch wieder in Vergessenheit geraten kann oder durch falsche Lebenspraktiken irgendwie pervertiert wird. Deswegen braucht es immer wieder der Erneuerung. Das ist nun mal das Besondere in dieser Zeitlichkeit, in der wir leben, wo wir immer in Gefahr sind, in der Frömmigkeit und im Glauben schwach zu werden und zu versagen. Also kommt diese Lebensweise in den drei Gelübden, kommt eigentlich aus der Taufe, ist eine besondere Exemplifizierung dessen, was in der Taufe geschieht und zeigt vor den Augen der Welt, was es heißt, ganz Christus zu gehören. Die Konzilsväter betonen in dieser Konstitution über die Kirche, dass dieses Leben nach den drei Gelübden in eine größere Freiheit hineinführt. Frei von allen Bindungen und Hindernissen, die mich an diese Welt binden und klammern. Also nicht, dass man meint, wie so mancher das sagt, oh, der ist im Kloster, das ist ja wie ein Gefängnis. Könnte sein. Wenn einer das Klosterleben nur mit Zähneknirschen erlebt und sich gegen alles sträubt, was ihm da so auferlegt wird oder als Pflicht ihm an die Hand gegeben wird, dann kann das wie ein Gefängnis sein. Dann ist er nicht frei. Aber zu mir hat einmal ein Gefangener im Gefängnis nach einer Beichte gesagt, Herr Pfarrer, von nun an wird meine Gefängniszelle eine Klosterzelle sein. Und damit hat er genau das Richtige gesagt. Von nun an bin ich frei. Denn Freiheit ist keine Sache der äußeren Mobilität und der Möglichkeit der äußeren Mobilität, sondern Freiheit ist eine Sache des Herzens. Also die Klosterzelle soll natürlich eine Zelle der Freiheit sein. Diese habe ich gewählt, weil Gott sie für mich gewählt hat. Ich wähle das, was Gott für mich gewählt hat. Das ist meine Freiheit. Wenn mein Wille ganz mit dem Willen Gottes synchron ist, dass ich das will, was er will, dass ich das wähle, was er wählt, dann bin ich frei. Dann kann ich genau der werden, zu dem ich von ihm berufen und bestimmt worden bin. Ist das Falscheste, was passieren kann, wenn, wie der heilige Paulus einmal sagt, der Fuß sagt, warum bin ich nicht Auge? Und die Hand sagt, warum bin ich nicht Ohr? Jedem Glied ist eine besondere Funktion einfach zugeteilt. Und die Freiheit besteht darin, Ja zu sagen zu sich selber, so wie Gott mich gewollt und berufen hat. Das ist damit eigentlich gemeint. Also die Gelübde haben gewissermaßen einen darstellenden Charakter. Sie führen zeichenhaft die Verbindung des Bräutigams Christus mit seiner Braut, der Kirche, vor Augen, deren Repräsentant der Ordensmann oder die Ordensfrau ist. Insofern stellen natürlich auch die Gelübde eine ganz persönliche Herausforderung dar, diese Verbindung zu Christus immer intensiver zu leben. Das Zölibat geht ja genau in dieselbe Richtung, nämlich diese Verbindung mit Christus intensiv darzustellen. Ich erinnere mich, wie Papst Johannes Paul II. Bei seinem Besuch in Deutschland 1980 in Fulda eine Begegnung mit den Priestern Deutschlands hatte und wie er dort anlässlich eines Gottesdienstes, in einer Predigt den Priestern immer wieder ans Herz legte: Freundschaft mit Christus pflegen ist das A und O unserer Lebensweise. Nur so können wir auch dieses zölibatäre Leben glaubwürdig vor den Menschen leben, ohne so ein langweiliges und abstoßendes Junggesellenleben etwa zu führen. Sondern das Zölibat soll auch irgendein Ausdruck einer großen Liebe sein, einer großen Freundschaft sein, die eben nicht angewiesen ist auf andere menschliche Bindungen, weil die Freundschaft mit Christus eigentlich den Mittelpunkt aller Beziehungen darstellt, die ich pflege. Das ist damit eigentlich gemeint. Aber das ist, wie gesagt, eine Herausforderung. Das muss halt immer wieder auch intensiviert und gesucht werden im Gebetsleben, im sakramentalen Leben, sodass ich also wirklich alles tue, was diese Beziehung zu Christus aufrecht erhält. Und wichtig, so sagen die Konzilsväter, ist, dass das Leben nach den evangelischen Räten nicht der bloßen Selbstheiligung dient, sondern dem Wohl der ganzen Kirche. Das ist wohl ein ganz wichtiger Aspekt, denn das Leben nach den Räten ist ja auch ein prophetischer Dienst. Allein schon das, dass also anderen sozusagen den Blick nach oben ermöglicht, dass es anderen den Durchblick zu Jesus durch mich hindurch zu ihm ermöglicht. So wie Jesus sagen kann von sich: Wer mich sieht, sieht den Vater. So müssten wir fast sagen können, wenn wir es doch könnten: Wer mich sieht, sieht Christus. Eigentlich müssen wir das sagen können, wenn wir es richtig leben. Aber wir leben nicht für uns. Selbst die größten Einsiedlerbewegungen in der Kirche haben immer das intendiert, nämlich das Wohl der ganzen Kirche im Blick zu haben und nicht das eigene Seelengärtlein zu begießen zur Selbstheiligung. Es ist sicherlich gut gemeint, aber keine sehr gute Regel, wie das früher die Kinder so bei den Volksmissionen als Reim zur Verinnerlichung mit nach Hause bekamen. Das habe ich mir vorgenommen, in den Himmel muss ich kommen. Das habe ich mir vorgenommen, in den Himmel muss ich kommen. Natürlich, klar, aber wir sollen immer viele mitbringen, für die wir von Gott gesetzt sind. Wir müssen immer das Wohl aller und nicht nur unseren Himmel im Blick haben. Wer sich seinen Himmel nur verdienen will und dadurch motiviert wird, in ein Kloster zu gehen, der ist sicherlich nicht so ganz richtig am Platz. Die heilige Therese von Avila hat ihren Schwestern zugerufen: Seht ihr denn nicht, wie die Welt in Brand ist? Wir können doch nicht hier nur unsere eigene Frömmigkeit pflegen. Wir müssen diese Welt mit vor Gott hintragen, müssen für sie sozusagen stellvertretend vor ihm stehen. Das ist eigentlich gemeint, dieser Charakter der Stellvertretung, der Proexistenz für andere. Ich glaube, wir werden im Himmel einmal den Menschen begegnen, die wir hier gar nicht kennen auf der Erde, für die wir gestanden haben. Denn alles, was wir tun in unserer Frömmigkeit, ist immer für andere mit. Als der heilige Bruder Klaus von Flüe nach 20 Jahren Ehe seine Familie verließ, da haben sich manche natürlich darüber furchtbar aufgeregt und tun es heute noch. Ich erlebe in der Schweiz immer noch Menschen, die den Bruder Klaus überhaupt nicht verstehen. Wie kann man eine elfköpfige, also Frau mit 10 Kindern, Familie verlassen und einfach dann so seine Frömmigkeit pflegen? Halt! Nicht seine Frömmigkeit. Das war kein Privatvergnügen. Bruder Klaus hat einmal Besuch von einem jungen Mann aus Hochdorf in der Schweiz bekommen. Und der junge Mann sagte: Bruder Klaus, ich bin beeindruckt von dem, was du da tust. Könnte ich nicht auch wie du als Einsiedler hier leben? Und da hat der Bruder Klaus ihm angeschaut und hat gesagt: Wenn du als Motiv hast für ein Einsiedlerleben, den Verantwortungen dieser Welt aus dem Weg zu gehen und hier etwa ein bequemes Leben führen zu wollen, dann geh sofort nach Hause und heirate eine Frau und sorg für deine Familie. Sehr praktisch gedacht, ein guter seelsorgerlicher Rat. Denn Bruder Klaus wusste, wenn er dazu berufen ist, seine Familie zu verlassen, dann nicht, damit er es bequemer hat, sondern damit er in eine neue Form einer noch größeren Verantwortung einsteigt. Nicht das Wohl einer Familie mit 10 Kindern auf die Schulter zu legen, sondern das Wohl des ganzen Vaterlandes und der Kirche. Das wusste er. Und das war sein Gebetsleben. Das war ein Kampf. Bruder Klaus hat das immer wieder so ausgedrückt. Beten ist, wie wenn man in einen Kampf zieht. Da muss man sich wappnen. Da hat man es mit Gegnern zu tun. Der heilige Antonius in der Wüste wird ja oft so dargestellt, wie er gegen die Dämonen kämpft, die ihn von allen Seiten angreifen. Bruder Klaus hat ähnliche dämonische Kämpfe ausgeführt. Das Leben in der Wüste ist das Leben einer harten Auseinandersetzung auf dem Kampfplatz gegen das Böse. Und Bruder Klaus sagt zugleich, aber beten ist auch, wie wenn es zum Tanze ginge. Es ist das Schönste, die Liebe Gottes an sich heranzulassen und zu beantworten durch die Hingabe seines eigenen Lebens. Das Leben des Gottgeweihten, so führen die Konzilsväter weiter aus, führt den Menschen ihren eigenen Pilgerstand vor Augen. Wir haben hier, wie der Hebräerbrief sagt, keine feste Heimat, sondern wir sind unterwegs zu der festen Stadt, nämlich dem himmlischen Jerusalem. Und hier auf der Erde dürfen wir schon etwas vorwegnehmen von dieser Endgültigkeit, auf die hinzu wir wandern. Diese Endgültigkeit. Denn wenn Jesus zum Beispiel einmal sagt, im Himmel wird nicht mehr geheiratet, dann will er also damit sagen, dass der Stand des Jungfräulichen hier auf der Erde doch wohl auch schon etwas wie eine Vorwegnahme dessen ist, was der Himmel uns schenkt. Und dass der Mensch schon hier auf der Erde, wenn man so will, das Privileg hat, nicht mehr diese Zwischenstufe durchlaufen zu müssen, weil er schon gewissermaßen dort mental angelangt ist, wo der Himmel uns eine ganz besondere Form der Gottes- und Christus-Innigkeit ermöglicht. Es gab sogar im Altertum, gab es sogar unter den alten Wüstenvätern und zu ihrer Zeit gab es so dieses Sprichwort, die Ordensleute, die im Kloster sind und die Eremiten, sie leben das Leben der Engel, sagte man. Das Leben der Engel. Naja, also manche Engel sind nicht gerade so gut genießbar, möchte ich sagen. Ich hoffe, dass sie im Himmel etwas genießbarer sind. Aber irgendwie hat der Gottgeweihte, der in den 3 Gelübden legt, hat die Aufgabe, Christus darzustellen, so etwas wie eine Ikone Christi zu sein. Und, da kommen wir wieder auf die Engel zu sprechen, die Persönlichkeitsentwicklung, wir haben heute dafür ein moderneres Wort, Selbstverwirklichung, wird durch die 3 Räte nicht behindert oder gar verhindert, sondern gefördert, weil der Mensch zu einer größeren Freiheit und Liebe geführt wird, die er verwirklichen kann. Also eine große Chance. Sind also nicht kastrierte Menschen, die irgendwie jetzt zu kurz gekommen sind in diesem Leben und die vielleicht mit diesem Weltschmerzgesicht durch die Lande laufen. Ach, wir dürfen nicht heiraten. Ach, wir dürfen nichts besitzen. Ach, wir müssen gehorchen. Also wer mit dieser Weltverachtungsmine durch die Welt läuft, der macht keine Reklame für das Christentum, sondern die Menschen haben ein Recht darauf, in uns den befreiten Menschen zu erkennen, in uns wirklich etwas Befreites zu erleben, dass man sagen könnte, ja, so möchte auch ich sein. Ich komme jetzt mal auf die 3 Gelübde im Einzelnen noch zu sprechen, wenn auch in Kürze. Es ist ja, wie ich das eben schon angedeutet habe, so Brauch oder zumindest im christlichen Volke nicht anders bekannt, als dass man die Gelübde negativ formuliert. Negativ. Das heißt also, die Armut heißt, du darfst nichts besitzen. Die Ehelosigkeit heißt, das drückt das Wort ja schon aus, du darfst nicht heiraten. Und der Gehorsam bedeutet, du darfst deinen eigenen Willen nicht mehr gebrauchen. Das sind die Negativumschreibungen der drei Gelübde. So wird es tatsächlich von den Leuten, die es nicht fassen können und die es nicht begreifen können, die auch nie Gott begegnet sind und von Christus nichts wissen, so wird es von den Leuten oft ausgelegt und beschrieben. Aber wenn wir gefragt werden, dann müssen wir eine Antwort geben können. Positiv. Wenn der heilige Franz von Assisi das Wort Armut hörte, dann lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Er hatte ja sich verlobt mit der Herrin Armut. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte, die Franziskus als jungen Menschen schildert, der durch die Gassen von Assisi abends mit seinen Gefährten lief und da seine Trinklieder sang und man war fröhlicher Art und genoss seine jugendliche Vitalität und Unbekümmertheit, und wie er dann plötzlich stehen blieb und ganz in sich versunken am selben Platz verweilte und einer von den Gefährten zurückkam, sagt: Francesco, was ist mit dir? Bist du wohl verliebt? Denkst du an deine Braut? Sagte er: Ja, ich denke an meine Braut, die ich bald heimzuführen gedenke. Der junge Mann konnte sich daraus keinen Reim machen, der ihn da ansprach. Aber was Franziskus meinte, war die Herrin Armut. Er hatte in der Armut etwas entdeckt, was lange Jahre verschüttet war und auch heute bei den meisten Christen verschüttet ist. Eine paradiesische Lebensart. Nämlich, wer Gott gefunden hat, ist der reichste von allen. Ein solcher Schatz. Und einer von seinen ersten Gefährten war es, der dem Franziskus nachspürte und sagte: Francesco, sag mal, was machst du? Du gehst immer da hinten in den Wald am Monte Subasio und verweilst dort stundenlang. Was machst du dort? Da sagte Franziskus zu ihm: Lieber Bruder, ich habe einen Schatz gefunden. Und diesen Schatz zu heben, das ist meine Aufgabe. Und da fragt der Bruder: Sag mal, kann ich mit dir gehen, um den Schatz mit dir zu heben? Kein Problem, sagte Franziskus. Komm mit. Dann führte er ihn an den Fuß des Monte Subasio. Dort waren natürliche Höhlen und in diesen Höhlen verbrachte er die Stunden des Gebetes. Der andere, sein Gefährte, war so tief beeindruckt, dass er tatsächlich auch den Schatz gefunden hat. Und dann auf einmal haben sie gemerkt, wie reich sie waren. Sie brauchten das andere gar nicht mehr. Das war ja nur noch hinderlich. Man kann sagen, alle materiellen Schätze, die Menschen sich anhäufen, sind ein armseliges Surrogat. Eine armselige Ersatzgeschichte für das, was wirklich reich macht. Und das wird ja im Buch Genesis beschrieben, beim Sündenfall, dass der Adam sich einen armseligen Lendenschutz aus Tierfellen gemacht hat. Warum? Weil er nicht mehr von dem Mantel der Herrlichkeit Gottes umhüllt war. Musste er sich was Künstliches schaffen. Und so haben die Menschen sich den Reichtum angehäuft, den materiellen, und meinen, das ersetze den Reichtum, den nur Gott geben kann. Jesus hat das ganz eindeutig klar in dieses Bild gefasst, von der kostbaren Perle, die ein Kaufmann gefunden hat. Und er verkauft alles, was er hat, gibt seinen ganzen Besitz weg, um diese eine Perle zu erlangen. Und ein anderer hat einen Schatz entdeckt in einem Acker. Und er verkauft alles und die Leute sagen, der ist verrückt, so einen schäbigen, steinigen Acker für so viel Geld zu kaufen. Er gibt ja alles dran. Und er hat den Schatz gefunden. Um dieses Schatzes willen lohnt es sich, alles aufzugeben. Das heißt also, Armut bedeutet alles für Gott geben. Zeichen für ein Leben der vollkommenen Freiheit gegen die Sklaverei des Materialismus, gegen die Sklaverei des Konsumismus. Und in dieser Sklaverei leben heute viele Menschen. Und wer wirklich arm ist, also gemeint ist das als Herzenshaltung natürlich an erster Stelle, tritt aber zeichenhaft auch in Erscheinung vor den Augen anderer, dass ich eben nicht mit einem tollen Wagen daherkomme, in irgendwelchen tollen Wohnungen wohne, teure Urlaube verbringe und das Leben in Saus und Braus führe, sondern wirklich auch materiell arm bin. Das ist die zeichenhafte Seite. Aber das Eigentliche ist das, was im Herzen des Menschen geschieht. Ich habe einen Reichtum gefunden. Der ist mein einziges Glück. Nichts anderes kann mich mehr in seinen Bann schlagen. Und so kann der Ordensmann oder die Ordensfrau sagen, ich habe meinen großen Reichtum in Gott gefunden. Demgegenüber aller materielle und geistige Besitz bedeutungslos geworden ist. Also im Gelübde der Armut bezeugt die Ordensschwester, dass sie den kostbaren Schatz gefunden hat, um dessen Willen sie freudig und leichten Herzens alles aufgeben kann. Das ist die positive Bezeichnung. Er ist mein Ein und mein Alles. Das gilt natürlich auch vom Gehorsam. Ich habe das auch vorhin schon angedeutet. Der Gehorsam besteht nicht darin, dass mein Wille gebrochen wird oder unwichtig sei, beiseite gelegt wird. Absolut nicht. Früher hat man wirklich in der Erziehung, in der Pädagogik solche Grundsätze vertreten, dem Kind muss erst der Wille gebrochen werden, dann kann man etwas mit ihm anfangen. Ja, solche Menschen sind Sklaven, aber keine Freie. Aber Jesus will genau das Gegenteil. Er will uns frei machen. Der Wille soll nicht gebrochen werden, der Wille, der soll entfaltet werden. Zu einer größeren Fähigkeit, sich zu betätigen, entsprechend dem Willen Gottes. Er hat mich geschaffen. Er hat einen Plan mit mir. Und da er mich geschaffen hat, hat er nicht ein Ding geschaffen, eine Sache. Ein Sklave ist auch eine Sache. Sondern eine Person mit freiem Willen, die frei einstimmen kann in das, wozu er selbst einstimmt, der mich geschaffen hat. Dieser Zweiklang, diese Begegnung, sagen wir ruhig das moderne Wort Dialog zwischen Gott und dem Menschen, dieses Liebesgespräch ist nur möglich, wenn zwei auf der gleichen Ebene sich begegnen können, die einander lieben. Dazu ist doch der freie Wille da. Der freie Wille ist zur Liebe da. Nicht zur Eigenwilligkeit, sondern zur Liebe. Und die Liebe ist das Größte. Die Theologen sagen immer, der Wille ist nicht eine Sache des Gefühls. Gefühle kommen, Gefühle gehen, das wissen Sie doch. Und Sie wissen, wie viele Ehen heute kaputt gehen, weil einer sagt, ich empfinde nichts mehr für dich. Das ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, ich habe dir einmal die Treue versprochen. Und ich halte daran fest, in guten und in bösen Tagen. Und Sie sehen, wie also auch das Gelübde des Gehorsams und auch dann der Jungfräulichkeit, also der Ehelosigkeit, sehr eng mit dem verknüpft ist, was Eheleute in der Welt an Versprechungen und an Gelübden einander schenken. Gehorsam bedeutet also, jeden Wunsch des Geliebten erfüllen. Er ist für mich ja der, der mich liebt. Und ich bin von seiner Liebe zutiefst betroffen. Der heilige Pater Maximilian Kolbe hat das ja so gesagt, dass die Formel der Heiligkeit ist ein kleines W, ein Gleichheitszeichen, ein großes W. Das kleine W steht für meinen Willen, das große W für den Willen Gottes. Wenn mein kleines W, mein Wille, mit dem Willen Gottes ganz synchron ist, ganz mit ihm übereinstimmt, dann bin ich heilig. Das klingt so einfach und ist doch so schwer. weil nämlich der Wille eben frei sein muss. In ganzer Freiheit wähle ich das, was er für mich gewählt hat. Es ist also der Gehorsam ein Zeichen für die wahre Befreiung von Egozentrik und Eigensucht und Eigenwilligkeit gegen die Autonomie des Willens und den einseitigen Demokratismus in der Welt. Wenn jeder macht, was er will, dann kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Sondern wenn der Wille Gottes geschieht, das hat uns Jesus ja als ein wichtiges Gebetsanliegen gegeben, ja, dann kann wirklich Gott herrschen in allem. Also sagt der Ordensmann oder die Ordensfrau, ich brauche nicht mehr nach meinem Willen zu leben, denn Gott weiß besser als ich, was mir gut tut. Ich möchte so mit Christus verbunden leben, dass sein Wille ganz mein Wille werden kann, so wie es auch seine Speise war, den Willen des Vaters zu tun. Das ist positiv. Vielleicht wissen Sie, dass in der anti-autoritären Erziehung, die ja propagiert wurde in den 68er Jahren und danach, die Menschen also so disorientiert waren, dass ein kleines Kind einmal seine Eltern fragte, Mutti, muss ich heute wieder das tun, was ich will? Das hat also sozusagen eine Tyrannei des Eigenwillens erkannt, die unglücklich macht. Muss ich heute wieder das tun, was ich will? Du bist versklavt unter deine Eigenwilligkeit. Sei doch froh, wenn jemand da ist, der dir sagt, hier ist der richtige Weg. Und den gehe ich. Im Gehorsam erkennt die Ordensschwester oder der Ordensbruder die Autorität Gottes an, die sie in den von ihm gesetzten Autoritäten, ob das der Papst, die Bischöfe oder der Obere, die Oberin ist, oder in einer Mitschwester, in einem Mitbruder anerkennt und liebend bejaht. Gehorsam ist eine Form der Liebe, eine Voraussetzung für die Reich Gottes Tauglichkeit und der Weg zur größtmöglichen menschlichen Freiheit. Man kann sagen, der Gehorsam vollzieht sich immer sakramental. Sakramental heißt vermittelt. Nicht, dass Gott mir direkt in einer Erscheinung sagt, was ich tun soll. Das geschieht in den seltensten Fällen, wie bei Josef im Traum und so weiter, sondern meistens vermittelt durch Menschen, die für ihn stehen, für ihn gesetzt sind. Für die Kinder sind das die Eltern. Deswegen haben die Eltern eine hohe Verantwortung, Gott zu repräsentieren vor den Kindern. Deswegen muss eigentlich Elternliebe eine Form von Gottesliebe sein. Die Eltern müssten auch transparent zu Gott hin sein, wenn es doch so wäre. Und genauso muss es auch mit den kirchlichen Autoritäten sein. Ich gehorche nicht der Oberin, weil sie so klug ist. Ich gehorche der Oberin, weil sie anstelle Gottes für mich steht. Und mein Gehorsam, auch wenn ich im Moment nicht einsehe, wozu er gut ist, mein Gehorsam ist eine Form der Anbetung Gottes und eine Form der Hingabe an die Liebe und an die Güte Gottes. Und ähnlich gilt das auch von der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Das heißt, nur noch das geliebte Du im Blick haben. Ich habe mal eine junge Frau erlebt, die ins Kloster eingetreten ist und die von ihren Mitstudenten, sie war also eine ganz intelligente Studentin, überhaupt nicht verstanden wurde. Und da hat sie einen Brief geschrieben an ihre Kommilitonen und darin kommt dieser Satz vor, wenn man einmal the one and the only gefunden hat, dann kann man nicht anders, als nur sich ihm hinzugeben. Der Einzige und der für mich alles bedeutet. Wenn ein Mensch verliebt ist, dann sucht er nur noch dem Verliebten zu leben. Und das ist genau das, was hier in den Blick kommt. Die Liebe aller Lieben. Gott ist der Urgrund aller Liebe. Deswegen ist auch die gelebte Jungfräulichkeit in der Zeichenhaftigkeit der Ehelosigkeit. Das ist ja nur das Zeichen. Ehelos. Das Wort ehelos ist schon wieder ein Negativbegriff. Nicht verheiratet zu sein. Man könnte es auch positiv sehen, ich bin die Ehe endlich los. Das wäre für manche vielleicht positiv, aber ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ein Zeichen für eine neue Kultur der Liebe gegen den Sexualismus, gegen die Versklavung unter die Triebe. Deswegen sagt der Ordensmann oder die Ordensfrau, ich bin der Liebe begegnet, die alle menschlichen Beziehungen weit übersteigt und in den Schatten stellt. Von dieser Liebe habe ich mich betören lassen, Jeremia. Herr, du hast mich betört und ich ließ mich betören. Und so habe ich den gefunden, der für mich ein und alles ist. Also durch das ehelose Leben will der Jünger Christi zeichenhaft darstellen, wie Christus seine innige Beziehung zur Kirche lebt. Denn Christus hat sich hingegeben für die Kirche wie der Bräutigam an seine Braut. Und deswegen musste, wenn man so will, Christus ehelos leben, weil er zeigen wollte, die wahre Liebe ist nicht die, die unbedingt erotisch oder sexuell sich betätigt, sondern in der Hingabe seines eigenen Lebens. Eine größere Liebe hat niemand, sagt Jesus, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Daher nennt man das dritte Gelübde auch sinnvollerweise das Gelübde der Jungfräulichkeit, weil das Wort Jungfräulichkeit ein durch kein anderes Wort zu ersetzender Begriff ist, der sagt, du bist ganz für Gott, von niemandem anderen berührbar als nur von ihm. Nur für ihn will ich da sein. Dieses Unberührtsein für anderes, was nicht Gott ist, wird mit diesem Wort Jungfräulichkeit bezeichnet. Man sagt zum Beispiel im Englischen für einen Urwald, also für einen Wald, der noch nicht berührt ist durch Menschenhand, sagt man Virgin Wood, also ein jungfräulicher Wald. Oder ein Weinstock, der zum ersten Mal trägt, dessen Wein nennt man den Jungfernwein, weil er jungfräulich noch nie getragen hat und jetzt zum ersten Mal. Und genauso ist es hier gemeint, der Mensch, der nur eines kennt, Jesus Christus. Er ist der eine und er ist alles. Deswegen sagt der heilige Paulus zur Gemeinde von Korinth, ich habe euch mit einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Dafür steht der, der als Jünger Christi in den drei Gelübden sich ganz an Gott verschenkt, für das Wohl der Menschheit und der Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.